SRF 4 News.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Fackung. Seit den Weihnachtsferien bangte die Romandie um einen ihrer berühmtesten Söhne. Claude Nobs, der Gründer des Montreux Festivals, war nach einem Langlauf-Ski-Unfall operiert worden und ins Koma gefallen. Am Donnerstagabend ist Claude Nobs verstorben. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuldi nach den Reaktionen der Öffentlichkeit in der Romandie gefragt.
Man zeigt sich natürlich bestürzt, sei es bei den Behörden, bei Musikliebhabern, bei den Künstlern selbst. Die ganze Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es Reaktionen von Weltgrößten, die nach einem Freund trauern, ja gar nach einem von ihnen. Und das ist extrem selten, unterstreicht der Westschweizer Jazzmusiker Yvon Ischer, der Claude Nobs seit den 60er Jahren kannte. Normalerweise, sagt Ischer, sprechen die Musiker unter sich. Doch Claude Nobs war eben mehr als nur ein Festivalorganisator oder der Direktor des Atlantic Labels in der Schweiz. Er habe die Position der Musiker verstehen können, weil er eben so leidenschaftlich war wie die Künstler. Und die internationalen Stars liebten es, Claude Nobs in seinem Chalet in Caux oberhalb von Montreux zu besuchen. Zum einen, weil er ein ausgezeichneter Koch war, das war er ja auch von Beruf. Zum anderen, weil man da eben in Ruhe Musik hören und spielen konnte und auch Ideen austauschen und nicht zuletzt wilde Partys schwingen. Alle, die Funky Claude kannten, wie sein Übername lautet, sagten immer wieder, wie leidenschaftlich er war. Und auch nur dank dieser Leidenschaft sei es ihm eben gelungen, dieses Festival auf die Beine zu stellen. Es habe nicht nur einiges an Verrücktheit, sondern auch an Überzeugungskraft gebraucht, sagte diese Woche ein ehemaliger Verantwortlicher aus der Stadt Montreux.
Sie haben ein Stichwort gegeben, Ron Hochuldi, mehr als ein Festivaldirektor. Was war denn die Bedeutung von Claude Nobs für die Region Montreux?
Claude Nobs gehört bestimmt zu den bekanntesten Westschweizer weltweit. Insofern war er ja natürlich auch eine Art Marke. Sein Name, der Name des Festivals. Die Stadt Montreux ist ganz eindeutig dank Claude Nobs auf der Weltkarte erschienen. Ihr Name ist mit dem Festival verheiratet und das ansonsten schöne, doch ein wenig gespenstige Städtchen, in dem vor allem ältere, reiche Leute eine Zweitwohnung haben, genießt während zwei Wochen im Jahr den Sommer und dies während des Festivals. Und die ganze Riviera hat natürlich dank dem Festival Rang und Name erreicht. Es zieht Touristen an aus aller Welt und wurde derart vermarktet, dass auch unzählige Unternehmen der Region davon profitieren.
Nun ist mit Claude Nobs also der Übervater des Festivals gestorben. Wie geht's denn weiter?
Die Zukunft des Festivals hat Claude Nobs bereits vor einigen Jahren abgesichert. Er hatte ja bereits einen Herzinfarkt. Davon hatte er sich zwar erholt, doch es war ihm klar, dass er bereits Strukturen brauchte, die dem Ereignis erlauben würden, ohne ihn zu funktionieren. Und der heutige junge Generalsekretär Mathieu Jatton arbeitet seit Jahren an der Seite von Nobs, der ihn ein wenig wie sein Sohn in die Geheimnisse dieses Milieus eingeführt hat. Er wird nur das Zepter übernehmen. An seiner Seite arbeiten bereits mehrere hochqualifizierte Leute, die bereits in den letzten Ausgaben den Laden geschmissen haben, wenn ich das so sagen darf. Die Zukunft von Montreux ist von daher gesichert. Man arbeitet auch an einer engeren Partnerschaft mit dem Paléo Festival in Nyon, wie es dessen Direktor Daniel Rossler am Freitag bekannt gab, und Gefahr herrscht keine.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es wird sich nicht viel ändern am Festival.
Kurzfristig nicht. Die 47. Ausgabe von diesem Sommer hat ja auch Claude Nobs noch selbst vorbereitet. Was man künftig vermissen wird, sind die Abende, die nur dank ihm zustande kamen, wie zum Beispiel die Tribute-Konzerte, wo sich innerhalb 4-5 Stunden ein Dutzend Weltstars auf derselben Bühne trafen, oder eben die Überraschungskonzerte wie jenes von Prince vor ein paar Jahren, die nur dank den Beziehungen von Nobs zustande kamen. Vermissen wird man auch die Auftritte von Claude Nobs selber auf der Bühne. Es gehörte ja quasi zum Festival, dass der Patron mit seiner Mundharmonika auf die Bühne ging und ein Solo improvisierte an der Seite von B.B. King, Quincy Jones oder Van Morrison. Die Vaterfigur die wird bestimmt vor allem während der kommenden Ausgabe im Mittelpunkt stehen, gerade deswegen, weil man sie eben vermissen wird.
Nun ein weiteres Thema, Ron Hochul. Der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Stadt Fribourg, so ist unter anderem auch die Kathedrale nach ihm benannt. Dort gibt es auch ein riesiges Fest mit einem Umzug am Namenstag, am 6. Dezember. Da gibt es jeweils Zuschauerinnen und Zuschauer in fünfstelliger Höhe. Nun aber gibt es Ärger um die Reliquien des heiligen Nikolaus, die in der Kathedrale aufgebahrt werden. Was für Ärger denn?
Ach, eine ziemlich unglaubliche Geschichte. Plötzlich kam eine sehr komische und zugleich dringende Anfrage aus der Türkei und dies via Vatikan. Die Türkei will die Relikte von St. Nikolaus von Myra, so heißt der Schutzheilige des Kantons Freiburg, zurück, denn St. Nikolaus lebte ja im 4. Jahrhundert nach Christus in der Region Lykien, die sich in der heutigen Türkei befindet. Dort wollen die Türken nun ein historisches Museum eröffnen über die Zivilisation von Lykien und dazu wollen sie die Relikten unbedingt zurück, um sie auszustellen.
Und wie verteidigt sich nun die katholische Kirche im Kanton Fribourg?
Ja, die sagt klipp und klar, diese Relikte gehören uns. Natürlich wurden sie gestohlen, dies im 11. Jahrhundert von Matrosen aus Bari und ein Teil davon befindet sich auch heute immer noch dort. Doch ein weiterer Teil wurde im 14. Jahrhundert in die Schweiz gebracht von einem Freiburger Abt und später gab dann der Papst Julius in Person sein Segen dafür, dass sie in Freiburg weilen könnten. Nun sagen die Freiburger ganz klar, diese Relikte haben eine klare religiöse Bedeutung. Sie gehören nun Freiburg, sie gehören dem Schweizer Volk bzw. dem Freiburger Volk. Und diese religiöse Bedeutung übertreffe eben die kulturelle Bedeutung, die der Türkei wichtig ist. Wie gesagt, die Türken wollen ein Museum bauen, doch das Gegenargument der Freiburger ist eine Kathedrale, die Kathedrale St. Nikolaus, die ist eben wichtiger als ein türkisches Museum. Und dazu kommen auch noch giftige Argumente in Anführungs- und Schlusszeichen. Ein Freiburger Priester sagte ziemlich klar diese Woche, dass er auch den Türken als Muslime nicht zutraue, mit diesen Relikten richtig umzugehen, weil sie eben Muslime seien und nicht Christen.
Ist denn da noch mit einer diplomatischen Verstimmung zu rechnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Bislang halten sich die Diplomaten von dem Ganzen natürlich fern. Das hatte auch damit zu tun, dass die Anfrage aus der Türkei nicht etwa via das Außendepartement in Bern kam, sondern eben via Vatikan. Die Türken selbst scheinen da ein religiöses grünes Licht zu wollen und nicht ein diplomatisches. Was man sich natürlich vorstellen kann, ist, dass wenn ihre Anfrage erfolglos bleibt, dass sie dann auch noch die Diplomatie einschalten, beziehungsweise eben Bern. Die Geschichte könnte noch ein wenig andauern.
Ein letztes Thema, Ron Hochuli, ein kulturelles Thema. Und da geht es um die Stadt Genf und ganz spezifisch um die Theater in der Stadt Genf. Die stecken offenbar in der Krise. Wie äußert sich denn das?
Das äußert sich im Wesentlichen mit leeren Sitzen. Das hat zum einen mit der Wirtschaftslage zu tun und mit der Art und Weise, wie die Leute heute Kultur konsumieren und ins Theater gehen. Es gibt immer weniger Abonnenten, immer mehr Leute reservieren in letzter Minute und so sei es natürlich schwierig, ein Programm zu planen, sagen viele Genfer Theaterdirektoren. Doch es gibt auch lokale Gründe. Wie es ein Spezialist diese Woche sagte, leidet das größte Theater einer Stadt, so haben es alle anderen auch schwierig. Und das ist bei der Comédie in Genf ganz klar der Fall. Dem neuen Direktor Hervé Loischmoll gelingt es einfach nicht, seinen Saal zu füllen. Er sei eben zu literarisch, zu philosophisch und so auch zu weit entfernt von den Erwartungen des breiten Publikums, wird ihm vorgeworfen. Doch es gibt auch Beobachter, die ihn in Schutz nehmen, indem sie sagen, jeder neue Direktor brauche etwas Zeit, um sein Publikum zu finden.
Nun ist ein Teil der Gründe für diese Krise, kann man sich denken, nicht nur in Genf anwendbar, sondern auch sonst. Aber wie geht's denn zum Beispiel in der Stadt Lausanne?
Ja, da gibt es einen großen Unterschied. Lausanne boomt und dies eigentlich seit Jahren. Das Théâtre de Vidi ist natürlich eine gute Lokomotive in Lausanne, als Theater international bekannt. Auch Lachsinnig, eine Bühne, wo vor allem Avantgarde produziert wird, kann sich sogar einen modernen Umbau leisten. Die Szene hat einen Namen und zur positiven Dynamik trägt auch dazu bei, dass Lausanne nun die Westschweizer Theaterschule beherbergt, die Manufaktur. So entsteht Konkurrenz, so entstehen neue Ideen und somit ist Lausanne auch zum Treffpunkt für Theaterleute geworden und eben nicht nur für Theaterleute, sondern auch für Theaterliebhaber.
Und was will man nun in der Stadt Genf machen, um diese Krise zu beheben?
Ja, das ist die große Frage. Die Theaterdirektoren wollen sich zum einen anders verkaufen. Sie wollen aggressivere Methoden anwenden, um für sich selbst zu werben. Sie wollen auf die Straße gehen, da das Publikum ansprechen. Sie wollen auf dem Internet vermehrt werben. Und es gibt natürlich auch ein Projekt, das mit großer Spannung erwartet wird. Ein neuer großer Theatersaal ist in Genf geplant. Er sollte 2018 seine Türen öffnen und es soll ein Saal sein mit eindeutiger internationaler Dimension. Das könnte natürlich zwiespältig sein. Entweder gibt das der ganzen Genfer Kulturszene wieder Aufschwung oder die Krise könnte noch größer werden, wenn sogar diese neue Struktur mit großen Mitteln auch Mühe hat.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin.
Das Filmfestival von Locarno findet jedes Jahr im August statt. Doch dieser Tage hat sich Wichtiges getan. Das Projekt für den Palacinema, den Kinopalast, wurde bekannt. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, was denn dieser Palacinema beinhaltet.
Palacinema steht für ein Gebäude, das zum Sitz des Filmfestivals werden soll, aber nicht nur. Es soll eine Art Zentrum für die audiovisuellen Medien im Tessin werden und Locarno will sich dadurch positionieren im Bereich der Filmwirt. Es wird sozusagen das Gesicht des Filmfestivals nach außen sein und im unteren Teil des Gebäudes sollen denn auch 3 Kinos im Übrigen eingerichtet werden, sodass Kino nicht nur im August in Locarno stattfindet, sondern natürlich dann auch das ganze Jahr.
Nun ist also bekannt geworden, wer die Ausschreibung des architektonischen Planes gewonnen hat. Wer ist es denn?
Ja, es handelt sich um ein Architekturstudio aus London. Der Name ist Aspa Limited. Ein Studio, in dem übrigens auch ein Tessiner Architekt arbeitet. Aber es ist ein Studio, das weltweit tätig ist, wie man auch auf der Homepage sehen kann. Die Jury wurde überzeugt von diesem Projekt. In der Jury sitzt unter anderem Stadtpräsidentin Carla Speziali, aber auch der Präsident vom Filmfestival Marco Solari. Und sie zeigten sich überzeugt, dass dieses Projekt das Beste ist. Es erhält nämlich die Schule, die alte Schule, in der dieser Sitz eingerichtet werden soll, macht aber innen alles neu. Ist also sehr traditionell ausgerichtet, aber zugleich innovativ in seinem Inneren. Und das hat offenbar die Jury überzeugt. Eine Jury, die auch sehr froh war, dass sehr, sehr viel Interesse an diesem Architekturwettbewerb bestand. Nämlich mehr als 80 Projekte wurden eingereicht. Das ist eine ganze Menge. Man kann sie im Übrigen jetzt auch in einem Gebäude der Gemeinde anschauen.
Nun ist das Projekt also vorgestellt worden, aber wie sicher kommt der Palacinema?
Ja, das muss ich noch weisen, denn der Zeitplan ist sehr eng und vor allen Dingen muss noch der Consiglio Comunale nachher zum konkreten Projekt was sagen und auch Gelder sprechen. Das ist wieder referendumsfähig und so weiter. Also ganz so schnell geht es nicht, aber im Moment ist man im Zeitplan und dieser Zeitplan ist auch sehr wichtig, denn es wurden ja 10 Millionen Franken von einer Stiftung gespendet in Lugano, die gesagt hat, wir geben dieses Geld, aber nur dann, wenn auch dieser Palacinema ziemlich schnell kommt. Und deswegen ist auch Stadtpräsidentin Speziali so dahinter. Sie will dieses Geld auf keinen Fall verlieren. Es ist viel von einem Projekt, das insgesamt auf circa gut 30 Millionen Franken geschätzt wird. Aber wie gesagt, es steht noch nicht, aber der Zeitplan ist nicht schlecht im Moment.
Von einem weiteren Gebäude, dem Grand Hotel von Locarno, gibt es ebenfalls gute Kunde. Das ist ja auch ein Ort, der ziemlich wichtig ist für dieses Filmfestival. Da wurde die Baugenehmigung für die Renovation erteilt.
Ja, das ist so. Die Gemeinde Muralto hat eine Baufreigabe gegeben, Baugenehmigung erteilt. Aber auch da ist das noch längst nicht das letzte Wort. Man hat gehört, dass es auch einen Rekurs gegen die Baugenehmigung geben soll.
Und wie schnell werden wir denn dieses Grand Hotel wieder in strahlender neuer Verfassung erleben dürfen?
Ja, die Frage stellen sich natürlich viele hier und sie ist sehr schwierig zu beantworten. Ich selbst bleibe skeptisch, denn immerhin sieht das Projekt vor im Moment, dass 100 Millionen Franken investiert werden müssen in dieses alte Hotel und der Investor selbst ist noch nicht gefunden. Und dann braucht man schließlich auch einen Betreiber, eine Hotelkette oder Privathoteliers, die der Meinung sind, dort gewinnbringend wirtschaften zu können. Im Moment gibt es nur die Investitionsgesellschaft, die eben das zu einer Reife bringen will. Sie hat jetzt das durchgebracht, fast muss man sagen. Aber wie gesagt, der Weg ist dort noch ziemlich lang und natürlich sind ja im Moment die Rahmenbedingungen für den Tourismus im Tessin gar nicht gut und man weiß nicht, wer sich da allenfalls dann in diesem Bereich wirklich mit einigen Millionen Franken im Moment engagieren möchte.
Nun zu einer kirchlichen Angelegenheit, Gerhard Lob. Der amtierende Bischof von Lugano, Don Giacomo Grampa, ist vor einem Jahr zurückgetreten, sogar etwas mehr. Aber die Ernennung seines Nachfolgers, die ist noch nicht erfolgt, scheint jetzt aber trotzdem bevorzustehen. Um wen geht es denn?
Nun glaubt man den kantonalen Medien, wie etwa dem Corriere del Ticino, so wird Don Arturo Cattaneo neuer Bischof der Diözese Lugano werden. Er ist Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät von Lugano, aber auch beispielsweise in Venedig. Er ist ein ausgewiesener Akademiker, eben ein Kirchenrechtler und er ist Priester in der Prälatur Opus Dei.
Sie nennen das Stichwort Opus Dei, genau diese Zugehörigkeit könnte aber auch Diskussionen auslösen.
Und sie löst Diskussionen aus, denn Opus Dei ist umstritten. Die Laienorganisation der katholischen Kirche, die 1928 in Spanien gegründet wurde, gilt als besonders Vatikan ergeben und auch als besonders dogmatisch. Das ist genau ein Grund für die Kritik an der Möglichkeit, dass Don Arturo Cattaneo jetzt Bischof werden könnte, zumal er auch nicht aus der diözesanen Pastoralarbeit kommt, er also ein Intellektueller ist. Und das gefällt nicht allen. Die Vorstellung muss man im Moment noch sagen, denn wie gesagt, die Nomination ist noch nicht erfolgt.
Aber wurde diese Kritik denn auch öffentlich geäußert?
Ja, und das hat mich auch ein bisschen erstaunt. Zwei Priester, und zwar aus zwei wichtigen Kirchgemeinden, nämlich Bellinzona und Chiasso, haben in der Tageszeitung La Regione diese Kritik geäußert und sie sprachen sogar von der Möglichkeit eines zweiten Falles Haas, den wir ja kennen. In der Diözese Chur ging es da ja ziemlich rund, als Bischof Haas eingesetzt wurde und sie sagen, sowas könnte jetzt auch hier passieren, wenn Rom praktisch von oben einen Dogmatiker verordnet, der aber dann mit den wirklichen Gegebenheiten und den Problemen der Leute in den Kirchgemeinden nicht so vertraut ist und nicht so klarkommt. Also sie haben da recht Klartext gesprochen.
Und was sagt er möglicherweise Auserkorene?
Nun, er hat auch ein Interview gegeben in einem Online-Portal und da sagte er, ja, er glaube eigentlich nicht an seine Nomination, denn wie gesagt, er habe einen rein akademischen Weg, aber nachher hat er auch dann ziemlich klar gesagt, wenn er gerufen würde, dann sei das eben ein Zeichen Gottes und letztendlich würde er dann wohl auch diese Wahl annehmen.
Und als generelle Frage, wie wichtig ist eigentlich die Figur eines Bischofs im Tessin?
Nun, ich würde sagen, doch immer noch recht wichtig, denn das Tessin ist ein katholischer Kanton, auch wenn die Praktikanten wie überall zurückgehen, also die Kirchgänger am Sonntag werden immer weniger. Aber die öffentliche Funktion des Bischofs ist nach wie vor sehr wichtig und er wird wahrgenommen. Bei Bischof Grampa kann ich etwa daran erinnern, dass er vor 5 Jahren, als dieser Schüler Damiano starb beim Karneval, sehr viel in öffentlich in die Erscheinung getreten ist und er auch am Fernsehen, etwa an Diskussionen teilnimmt, in der Presse immer wieder Interviews gibt. Also seine Stimme wird gehört und im Übrigen auch in den Pfarreien. Er war sehr viel unterwegs, er hat sich eingeschaltet in die Diskussionen und das wurde wahrgenommen und schließlich bei Grampa sogar landesweit, denn er war ja der Leiter der Arbeitsgruppe Islam der Schweizerischen Bischofskonferenz.
Kommen wir zu einem ganz anderen, weitaus irdischeren Thema. Anfangsjahr verschickt der Kanton Tessin die Fahrzeugsteuer. Da geht es um Einnahmen von Millionen und gerade im Tessin blüht dieser Einnahmebereich für den Kanton besonders, wie eine Statistik, die diese Woche veröffentlicht wurde, zeigt.
Ja, die Einnahmen blühen tatsächlich. Überall wird ja von Krise gesprochen, aber sieht man diese Statistiken, merkt man wirklich nichts von Krise, denn seit Jahren steigt die Fieberkurve da steil nach oben und das sowohl in Bezug auf die Summe aller Fahrzeugsteuern als auch in Bezug auf die Zahl der immatrikulierten Fahrzeuge. Es sind wirklich eindrückliche Zahlen für einen Kanton, der ja letztlich nur 335.000 Einwohner zählt.
Beginnen wir mal mit der Zahl der Fahrzeuge. Wie viele sind denn immatrikuliert?
Nun, es sind im Moment 306.000 und ein bisschen mehr. Das heißt so viel wie, es gibt ein Nummernschild pro Einwohner oder fast ein Nummernschild, wobei man natürlich sehen muss, dass das nicht gleichbedeutend ist mit einem Auto pro Einwohner. Es gibt da Firmen mit vielen Fahrzeugen, dann die Gemeinden, aber darunter sind auch Boote und Anhänger und alles Mögliche. Also es wird vieles subsumiert, aber die Zahl ist natürlich schon sehr hoch und wir wissen ja, dass das Tessin zu den Kantonen gehört, neben Genf im Übrigen, mit der höchsten Fahrzeugdichte pro Einwohner. Und interessant ist eben auch die Entwicklung. Schaut man 10 Jahre zurück, 2002 war die Zahl der immatrikulierten Fahrzeuge 259.000. Das heißt, in 10 Jahren hat sich der Wagenpark und die paar Boote auch um 47.000 Einheiten vermehrt oder 4.000 pro Jahr. Das ist schon recht beeindruckend und es zeigt im Übrigen, dass der Verkehr im Tessin doch viel hausgemacht ist und nicht immer allein durch die Grenzgänger erzeugt wird, wie ja die Lega fast wöchentlich behauptet.
Kommen wir zu den Steuern in diesem Zusammenhang. Das ist für den Kanton bestimmt die erfreulichere Seite.
Ja, für den Kanton klar, aber wer den Steuerbescheid erhält, nicht. Aber wie gesagt, der Kanton freut sich, denn er sackt da wirklich viel Geld ein. Die Steuerbescheide, die dieser Tage versendet werden, haben ein Volumen von 126 Millionen Franken. Das ist wirklich viel. 3 Millionen davon gehen für die Wasserfahrzeuge, also die Boote und Schiffe drauf. Das ist alles doch ziemlich viel. Vor 10 Jahren, auch hier der Vergleich im Übrigen, lag der Betrag bei 93 Millionen Franken. Der Kanton kassiert inzwischen 33 Millionen Franken mehr ein. Das ist schon viel.
Gerhard Lob, freier Journalist aus Locarno.
Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.